Das Summer Game Fest hat die Nicht-E3, wie sie in meinem Kopf auf ewig heißen wird, offiziell eröffnet. Während der zweistündigen Show zeigt Moderator Jeff Keighley einen Haufen Spieletrailer mit Neuankündigungen, Updates und einer Prise Star Power, wie ich das jetzt mal so nennen würde. Dieses Mal hat er allerdings schon im Vorfeld vorgewarnt, dass gar nicht mehr so viele crazy Überraschungen und Ankündigungen kommen würden. Dafür seien die Game Awards zuständig, die andere Jeff Keighley Show später im Jahr. Jetzt sind die Game Awards vorbei und wir haben Meinungen. Zeit, über diese Meinungen gemeinsam zu sprechen. Das gemeinsam sind in diesem Fall mein Kollege Daniel Veit. Hallo Daniel.
Hallo AK.
Du hast immer auch noch einen Blick auf die sozialen Medien, habe ich gehört.
Genau, und da haben wir zum Beispiel von Jeff Keighley himself auf seinem X-Kanal, der hat eine Umfrage gemacht, wie die Leute denn die Summer Game Fest Live-Show so fanden, auf einer Skala von 1 bis 4. 1, Schulnotenprinzip sehr, sehr gut. 4 oder drunter ist da der letzte Vote. Der mit hohem Anteil gewinnt, also über 40%.
Ja, schade.
Ach so, ich hätte es jetzt aber auch selber gespoilert, Alex, danke für die Info. Soll ich es euch schon verraten?
Wie ja, ich habe es selbst schon gesehen.
Also dann kann ich es ja sagen.
Verrate es für alle.
40,1% der Zuschauer, die bei Jeff Keighley geantwortet haben, also ohnehin schon investierte Menschen, haben der Show eine 4 oder darunter gegeben. Ausreichend bis mangelhaft und ungenügend. Das heißt, the hype is not real, was diese Show angeht, zumindest bei X.
Ja, ich meine, X ist halt auch nicht dafür bekannt, immer gute Laune zu verbreiten, ne? Also ich persönlich wäre wahrscheinlich eher auf eine B gelandet, aber ich habe noch mehr Leute, die auch Meinungen haben, nämlich zum einen Heiko Klinge, hallo.
Hallo, Ecke.
Und Michael Graf, hallo.
Hallihallo.
Schön, dass ihr da seid. Wir können über so viele Dinge sprechen. Wir haben ja gestern Abend, / heute Morgen schon überlegt, was wir alles besprechen wollen und haben gemerkt, wir glauben, dass unsere Talklänge vielleicht gar nicht so reicht. Aber wir können ja mal anfangen.
Ja.
Was war denn bei euch Dinge, über die ihr sprechen wollt? Ich weiß, wir sind bei GameStar, also muss ich natürlich anfangen mit Civ 7. Mit dem freundlichen alten Mann.
Ja, Sid Meier, ne? Also, ich finde das interessant tatsächlich, dass sie ihn da jetzt wieder so ins Schaufenster gestellt haben. Und in der offiziellen Pressemeldung steht ja auch irgendwie was, dass er da jetzt so als Co-Director irgendwie so. Ja. Er wird ja gern als Feigenblatt davor geschoben oder als Marketing-Gag. Aber ich bin jetzt tatsächlich nicht so sicher, ob er jetzt da wirklich wieder involviert ist oder.
Ja, das habe ich mich auch gewundert. Einerseits habe ich erst gedacht, oh, der ist auch alt geworden. Ne? Also man merkt, die Zeit geht an allen nicht spurlos vorbei, die Menschheitsgeschichte sozusagen bei Civilization. Und ja, ich war auch verwundert, dass sie ihn so in den Vordergrund stellen, weil eigentlich ist die Philosophie von Firaxis ja, wir lassen bei jedem neuen Civilization-Teil die Jugend ran. Mhm. Ne? Es dürfen neue Leute, die sich vorher vielleicht schon beweisen konnten, bei einem Add-on zum vorherigen Civilization dürfen jetzt das Ruder übernehmen und diese Serie in die Zukunft führen, weil das auch für Sid Meier wichtig ist, dass halt neue Ideen dadurch reinkommen. Und jetzt steht aber plötzlich Sid Meier wieder da. Und ich glaube, das ist dieser langen Pause geschuldet. Also, ne, ich meine, Civilization 7 wird ja 9 Jahre nach dem 6. Teil erscheinen. Und vielleicht wollten sie noch mal so eine einfach Grundversicherung herstellen. Hey, Sid Meier ist noch da, es ist noch Civilization, wir sind noch Firaxis, auch wenn Leute auch da gegangen sind, ne, in der Zwischenzeit. Jake Solomon zum Beispiel, ne, der Game Director von XCOM und so. Aber ihr kriegt wieder das, was ihr erwartet. Und Sid Meier steht quasi als ist der Monolith, der dafür steht.
Ja, also, aber zumindest wurde auch seine Beteiligung in der Pressemeldung ausdrücklich betont, was bei den vorherigen Civilizations nicht der Fall war. Also das fand ich eine ganz interessante Anekdote dazu, auch wenn man jetzt natürlich über das Spiel noch nichts weiß.
Vielleicht war das aber auch die Idee. Also sie setzen ihn halt dahin mit diesem super freundlichen Gesicht. Der war ja auch voll sympathisch.
Ja.
Und dann, okay,
wenn. Aber auch wirklich.
Der ist wirklich
eine Rolle. Der ist so.
Und dann kommt vielleicht einfach, okay, ihr könnt euch darüber beschweren, dass es noch kein Gameplay gab. Aber wollt ihr diesen freundlichen alten Mann traurig machen? Ich glaube nicht. Sagt ihm das ins Gesicht. Ja. Aber Micha, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen Déjà-vu jetzt, weil du hast ja schon einen Talk gemacht zu Civ 7.
Das stimmt,
mit
ja.
Mit Natascha und mit Writing Bull.
Ja.
Das es natürlich auch demnächst auf GameStar Talk gibt, falls ihr das nachholen wollt. Ist ja gar kein Problem. Haben wir ja alles für euch. Dementsprechend Weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt so viele Wiederholungen schon aus der Nase gezogen haben.
Wir spoilern mal nicht zu viel, aber ich kann es kurz zusammenfassen als Civ 7 sollte genauso bleiben, wie es ist, aber mutig sein und sich verändern.
Ah ja, nee, easy.
Ja, genau. Also kein Druck jetzt auf Sid Meier und das Team bei Firaxis. Einfach alles richtig machen und schon freuen wir uns.
Bitte noch mehr von dem, was wir schon gesehen haben, könnte man auch fürs nächste Thema nehmen, nämlich Kingdom Come Deliverance 2.
Ah.
Der Trailer hieß Saints and Sinners.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch eines, ich meine, den Trailer hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, sage ich mal. Ja, ist halt ein bisschen mehr Storytelling und wir wissen, dass Kingdom Come Deliverance 2 ein storylastiges, hoffentlich tolles Spiel wird. Aber es war halt wenigstens ein Name, den man kennt, was so ein bisschen einer der Sachen wahrscheinlich war, die auch Leute dazu verleitet haben, dem auf Twitter dann eine schlechte Wertung zu geben.
Und es war in-game.
Und es war in-game,
in Engine,
auch ein Render-Trailer wie bei Civilization.
Aus In-Engine-Szenen. Ich fand es tatsächlich auch einen charmanten Trailer, was auch wieder eine Kehrseite hat, weil, also er war witzig und es war da so ein bisschen wie so ein Buddy-Movie, könnte man fast sagen, ne? Also mit viel so One-Linern und ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Zielgruppe wirklich komplett möchte, so. Ne? Also die große Stärke vom ersten Kingdom Come war ja auch eben diese sehr realistische Mittelalter-Umsetzung oder Mittelalter-Fantasie. Und das fand ich jetzt fast so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill mäßig. Schon, also mir hat das gefallen. Ich mag solche Filme, bin ein riesen Lethal Weapon Fan zum Beispiel. Ja, genau. Und es gab ja auch Quests im ersten Kingdom Come, die genau in diese Richtung gingen, aber es gab eben auch viel anderes. Und da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, wie sie diesen Balanceakt hinkriegen. Aber ich muss auch sagen, der Trailer war mein absolutes Highlight der Show.
Ja, aber warum? Weil es Kingdom Come ist.
Ja, weil es Kingdom Come war, weil der Name und es war die Hürde, weil es halt leider auch nicht so hoch über die springen musste, um der beste Trailer der Show zu werden.
Das ist es halt, ne? Und alleine, wenn du den Anfang siehst von diesem Summer Game Fest, wo ja Jeff Keighley sagt, wir haben Star Wars, wir haben Harry Potter, wir haben Batman. Ja, die größten Entertainment-Marken sind hier versammelt. Ja, was haben sie denn? Okay, Star Wars Outlaws mit einem zusammengeschnittenen Trailer, aber nein, mehr gibt's bei Ubisoft. Immerhin war Lando Calrissian, ich habe nachgezählt, 3 Sekunden lang drin. Also hey, wenigstens Star Wars Prominenz auch im Trailer zu sehen zum ersten Mal. Batman Arkham Shadows ist ein VR-Spiel, wo Jason Schreier schon getweetet hat. Es ging ein hörbares durchs Publikum, als man gesehen hat, dass es VR ist, weil alle schon dachten, hey, das ist das nächste Rocksteady-Ding jetzt nach dem Fiasko mit hier Justice League? Nein, das andere. Mein Gott, Suicide Squad.
Ja. Arkhamverse haben sie ja sogar gesagt.
Genau, ist es das nächste Ding. Sie sollen ja jetzt wieder ein Singleplayer-Spiel scheinbar machen dürfen. Aber nein, das ist es nicht. Sie helfen ja scheinbar, Berichten zufolge, jetzt erstmal aus beim Hogwarts Legacy, beim Director's Cut von Hogwarts Legacy. Aber das war nicht mal Harry Potter, was angekündigt wurde, sondern das war dann Quidditch Champions. Schön natürlich ein neues Quidditch-Spiel, aber jetzt auch nicht der allergrößte Wurf. Also
ja, das ist das Spiel, was ein Spielmodus hätte sein sollen. Es hätte ein Minispiel in Hogwarts sein sollen.
Vor allen Dingen zumindest in einer technischen Qualität, die zumindest jetzt bei unserer Zielgruppe jetzt nicht direkt Freudenstürme auslöst. Ja. Also da habe ich halt schon okay. Man muss natürlich dann noch mal sehen, wie es im finalen Spiel ist, aber es war jetzt kein Trailer, bei dem ich jetzt gesagt habe, boah, wie cool sieht das denn aus oder so. Das
muss man sagen. Vor allen Dingen nicht, wenn du halt am Anfang Harry Potter siehst, dann so, ihr kennt Hogwarts Legacy, jetzt zeigen wir euch einen Quidditch-Trailer, bei den Leuten die Haare wie Möhren aussehen.
Auf den Gedanken bin ich nicht gekommen, aber jetzt, wo du es sagst.
Es sind einfach so richtig solide Stückchen Haar. Das macht mich fertig.
Ja, aber das war eben dieses bisschen, ne, am Anfang, also es wirkte schon fast ein bisschen verzweifelt. Ich sag mal, für Geoff Keighley-Verhältnisse zumindest. Ich sag mal, für amerikanische Begeisterungsverhältnisse war das schon ein bisschen anstehend am Würstchenstand gestern. Er hat ja im Vorfeld auch gesagt, naja, sein Hype-Level ist eher so 8/10 in dem Interview.
Was für ein Amerikaner.
Das eben, genau, ist ja eigentlich.
Quasi gar keinen Bock.
Ja. Genau.
Und wäre fast nicht gekommen.
Was ja sicherlich auch Leute sehr gerne gehört haben, die für eine Trailerminute in einem Summer Game Fest $250.000 bezahlt haben. Du hörst so gerne, dass der Moderator dir dann sagt, ja, also mein Hype-Level ist eher so mittel mit den Sachen, die wir haben. Nichtsdestotrotz hat Riot anscheinend unendlich viel Geld, um ewig viele Minuten Valorant für Konsole dann vorzustellen, aber das wissen wir ja auch. Es war einfach ein Summer Game Fest, das schon Highlights hatte, über die reden wir ja auch noch. Also es gab schon coole Sachen, die man da sehen konnte, aber für mich hat einfach so der Knaller gefehlt. So, weißt du, dieses One More Thing am Ende, irgend so eine Überraschung, irgendwas, was sich so aus dem Sitz fahren lässt. Es war einfach nicht dabei.
Über die Preisgestaltung reden wir ja auch noch, da wird ja auch viel drüber diskutiert. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen eine andere Meinung als Sie im Netz. Also leichter Spoiler schon.
Oho.
Aber ja, ich sehe tatsächlich da aber auch die Problematik in der Struktur der Show. Weil letzten Endes, als ich das gestern geschaut habe, hatte ich immer so das Gefühl, wo bin ich jetzt gerade? Ist das jetzt denn, und auch, das waren ja völlig zusammenhanglos teilweise. Teilweise kamen da halt Trailer, die wirkten halt wie ein Werbeclip oder wo passt das jetzt rein? Wie passt das alles zusammen? Was ja auch klar ist, ein bisschen dadurch der Tatsache geschuldet, dass man sich halt einfach Sendezeit dort einkauft. Und mit der Sendezeit kann man dann auch machen, was man möchte.
Ja.
Dass es dann schwierig wird mit einem kohärenten Showkonzept, liegt auf der Hand. Aber, und das finde ich, ist dann schon wieder eine Verantwortung dann des Produktionsteams und letzten Endes dann auch Geoff Keighley, du kannst ja eigentlich trotzdem einen gewissen Showrahmen machen. Wir haben es gesehen bei der Wholesome Direct, das hatte eine Klammer. Die Devolver Direct hat auch immer eine Klammer. Ja, irgendwas, ich meine, letztes Jahr beim Summer Game Fest Show gab es zumindest noch irgendwie die Muppet-Figur.
Nein, oder bei so? Game Awards. Wo waren Gonzo und Camilla Gonzo. Das Huhn?
Ja.
Ja, das war genau das, es war keine Show gestern. Also, das war wirklich wir haben ja bei den Game Awards eigentlich gesagt, okay, Geoff, ne? Das war eine coole Trailershow, auf jeden Fall, damals gewesen, mit der Exodus-Ankündigung, diesem neuen Mass Effect, jetzt mal in Anführungszeichen, mit Light No Fire, dem neuen Spieler No Man's Sky-Macher. Also da war richtig was geboten. Was wir nur halt kritisiert hatten, war dadurch, dass es ja eigentlich eine Preisverleihung sein sollte für Spiele, gib doch mal Entwicklerinnen und Entwicklern auch Raum auf der Bühne, ne, um halt zu zeigen, wer die Menschen sind hinter den Spielen. Nee, was macht er stattdessen? Holt halt irgendwie Hollywood-Leute auf die Bühne, wie Timothy Chalamet, der dann in die Kamera lachen darf und wieder weggehen oder sowas, um da irgendwie so einen Fake-Glamour zu inszenieren. Was schade war. So, aber immerhin war es eine Show.
Ja.
Ja, also es war witzig, es waren halt, ne, wie gesagt, Gonzo und Camilla das Huhn waren da. Das war diesmal komplett, gab es nichts. Also diesmal war einfach.
Man hat auch nicht das Gefühl, dass sich da irgendjemand wirklich wohlgefühlt hat auf der Bühne.
Ja, ja.
Also auch die Moderatoren nicht. Er hatte seine Co-Kommentatorin eben auch da. Und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand wirklich viel Freude hat dort.
Es war auch so unzusammenhängend. Also ich glaube hier, unsere Kollegen haben ja gestern auch live geguckt. Und einer sagte, wenn jetzt Twitch zwischendurch Werbung geschaltet hätte, ich hätte es nicht gemerkt. Ja. Und das finde ich sehr passend, weil man hat halt dann so, ja, Kingdom Come Deliverance 2, Civ 7, drei Kaugummi-Koalas, die aus dem Knast ausbrechen. Und dann denkst du dir so, was?
Ja.
Und das wird auch gar nicht eingeordnet. Mhm. Da wird nichts drüber, da kommt direkt das Nächste. Da kam nicht mehr ein, well, that happened, was ja letztes Mal gemacht hat. Das war zwar awkward, ne? Aber es ist ja trotzdem irgendwie lustig gewesen, weil der Geoff Keighley ist ja auch ein sympathischer Kerl.
Ja.
Der kann das ja eigentlich voll gut. Ich verstehe überhaupt nicht. Also ich finde es richtig schade, dass da halt nicht so Dramaturgie gemacht wurde, weil die muss man sich eigentlich vor so einer Show doch mal überlegen.
Mhm. Ja, und wenn es halt nur Ubisoft-Dramaturgie ist mit One More Thing am Ende.
Ja.
Wenn es nur das ist.
Also, wir haben ja auch das bezeichnet, weil du es meintest mit der Twitch-Werbepause, ist auch da, wenn wir wahrscheinlich noch näher drüber reden, aber die meiste Star-Power gab es ja in dem Trailer vom Supercell-Spiel.
Squadbusters.
Squadbusters.
Ja.
Und das war ja tatsächlich ein Werbetrailer, der schon über eine Woche alt war. Der hat schon auf YouTube Millionen an Views gehabt und der wurde da halt auch einfach ohne Anmoderation oder so random halt reingedroppt. So, und das ist halt eine Werbung gewesen, die halt schon über eine Woche im Netz ist.
Ja.
Das trifft es aber auch mehr, weil
aber da war ein Huhn drin.
Cock-a-doodle-doo. Aber ich habe ja das zu euch ja schon gesagt, ich finde, dass der Trailer hatte so den Look and Feel von einem Super Bowl Halbzeitshow Werbungstrailer. Aber das ist ja auch Werbung am Stück.
Ja.
Also bei Super Bowl Spots wissen wir, da ist jetzt 10 Minuten lang richtig geil inszenierte Werbung. Da brauche ich auch keine Dramaturgie, weil jeder irgendwas macht und versucht sich an Randomness und Seltsamkeiten zu übertreffen.
Und es sind alles Premieren beim Super Bowl.
Ja, und jetzt ist es halt so, ja, guck mal hier, wir haben hier, das hat zwar schon, weiß ich nicht, wie viele Millionen Views, aber ist auch schon ein bisschen älter, aber guck mal hier, es ist doch der Typ von Thor. Also, weiß nicht.
Ja, wo ist der Super Bowl? Die Werbung haben wir, aber wo ist der Super Bowl?
Ja. Chris Hemsworth. Man könnte ja durchaus sagen, hey, okay, Summer Games Fest ist ja quasi so ein bisschen Halbzeitshow für Gaming. Mhm. Es ist in der Mitte vom Jahr. Ja, aber dann macht das Shakira hin. Ja, also, oder weiß ich nicht, 50 Cent, Snoop Dogg, die haben alle eine Dramaturgie. Ja. Rihanna, ja, wenn die auftritt, die fängt da oben an auf ihrer Glasbühne, danst sich nach unten rum und dann passiert hier noch was und dann kommt hier jemand auf die Bühne und ist noch ein Star und singt mit. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Am Ende gibt's geile Drohnen, ja. Und hier ist es einfach nur so, hier ist ein Trailer, da ist ein Trailer, liebe Grüße, ciao.
Ja. Und das ist halt, und du musst halt dich trotzdem durch so eine zweistündige Show durchgucken oder unsere Zusammenfassung dann anschauen, um halt die Sachen dir rauszupulen, die dann doch interessant sind. Mhm. Ne, was zum Beispiel, was die Kollegen auch bei im React ja, wo die gesagt haben, oha, was ist das denn jetzt? War ja zum Beispiel dieses, weiß nicht, wie man es ausspricht, Enotria.
Mhm.
Enotria, The Last Song. Ne, so ein Souls-like, inspiriert von italienischer Folklore, was erstmal, wo du halt hinguckst und siehst, okay, es ist irgendwas mit Masken, es ist auch eine Spielmechanik, dass man die Masken von Gegnern, das Spiel in so einer Welt, wo alle Masken tragen, du kannst die Masken von Gegnern dir aufsetzen, um deine Fähigkeiten zu ändern und diese Masken auf Fähigkeiten einsetzen und so. Es macht halt erstmal neugierig. Und du denkst so, okay, cooles Setting, sieht interessant aus, war ein interessanter Trailer, wirkte ganz cool.
Aber episch. Nur
leider nur ein Render-Trailer und dann ohne weitere Infos.
Aber ja, es gab eine Demo oder es gibt schon eine Demo.
Ja, es gibt ja zu den ganzen Spielen schon mehr Infos, als man sie da gesehen hat. Ja, aber zumindest, dann hast du halt zwischendurch mal so ein kleines Bit, wo du denkst, okay, das hat meine Aufmerksamkeit verdient. Aber dann kommt halt wieder 20 Minuten lang so.
Das liegt aber tatsächlich dann natürlich auch am Konzept der Show letzten Endes, weil dann so ein Entwickler oder so ein Studio oder so ein Publisher natürlich dann vor der Wahl steht, was machen wir mit der Zeit? Gut für die Show wäre es gewesen, also gut für die Show wäre es gewesen, wir zeigen den Trailer, alle denken so, okay, ist ein cooler Render-Trailer, was ist denn das für ein Spiel?
Ja,
dann kommt vielleicht ein Dev auf die Bühne, der sympathisch ist und sagt, hey, das ist unser Souls-like, wir zeigen euch jetzt nochmal 2-3 Minuten Gameplay und übrigens, die Demo gibt's jetzt auf Steam. So, Abgang, geil. Und aber dafür war dann wahrscheinlich nicht das Geld da und vielleicht dann auch bei 55, ich habe sie nicht gezählt, aber gefühlt 55 unterschiedlichen Spielen, dann auch keine Zeit mehr. Und darunter leidet dann natürlich der Effekt dann beim Zusehenden. Und das ist eigentlich das Traurige daran. Dass man da so hinterher, ich habe mich so ein bisschen leer gefühlt am Ende.
Oh nein. Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch interessant bei einem Thema, wo ich tatsächlich, also was ich eigentlich richtig cool fand, aber während ich es gesehen habe, war einfach nur, was passiert hier gerade eigentlich? Und zwar geht es um Blumhouse Games, die Gaming-Sparte jetzt von Blumhouse Productions. Das ist ein sehr bekanntes Horrorstudio. Die haben Paranormal Activity gemacht, die haben jetzt gerade Megan gemacht, Insidious, Glass, Five Nights at Freddy's. The Purge haben die auch gemacht, Get Out haben die gemacht, also die wissen, was Horror ist und die haben jetzt gesagt, okay, wir machen hier Horror for Everybody und ich so, oh ja, voll schön und dann kam halt etwas, dass da ging es nicht um die Spiele per se, sondern eher um vorzustellen, wir sind Blumhouse Games und wir haben hier coole verschiedene Horrorsachen. Während es aber lief, dachte ich echt so, was passiert hier? Was ist das? Ist das jetzt das Spiel? Worum geht's? Hä? Wieso ist denn jetzt auf einmal realistisch? Was muss ich hier machen? Nebenbei habe ich mir Notizen gemacht, habe hochgeguckt, da waren schon 3 Spiele vorbei und dann war Schluss. Und das fand ich halt super verwirrend, weil ich bin Redakteurin, ich möchte mir gerne Notizen machen zu allem, damit ich dahinter drüber reden kann, so wie jetzt. Ich möchte aber auch wissen, was da eigentlich Sache ist. Weil eigentlich ist Blumhouse Productions, also Blumhouse Games, ein richtig gutes Zeichen.
Ja, das ist tatsächlich, also in zweierlei Hinsicht. Weil einerseits, wenn sie das Erfolgsmodell von Blumhouse Productions, von der Filmfirma, besteht ja darin, dass sie einfach kreative Filmschaffende suchen und ihnen nicht viel Geld geben, aber maximal kreative Freiheit lassen, um dann ihre Projekte umzusetzen. Und wenn die dann erfolgreich werden, sind halt dann das Filmteam und die Schauspieler und so weiter überproportional stark an den Erlösen beteiligt. Ne? Also man investiert relativ bescheiden, also nicht bescheiden, im Filmbereich hast du ja trotzdem ein paar Millionen teilweise in Projekte, aber jetzt halt nicht so, dass die ganze Firma pleite geht, wenn der Film keinen Erfolg hätte. Aber man lässt halt diesen Teams kreative Freiheit. Und wenn man das überträgt so auf ihr Publishing-Prinzip, dass sie sagen, wir suchen talentierte Horrorentwicklerinnen und Entwickler, fördern die und lassen ihnen aber auch die Freiheit, ihre Projekte so umzusetzen, wie sie es machen wollen. Das finde ich spannend, weil das etwas erzeugt, was wir auch an anderer Stelle in anderen Genres sehen, nämlich so ein Boutique-Publisher, so ein bisschen. Dass wenn ich sage, ich möchte jetzt ein neues, cooles Indie-Horror-Game, dann gucke ich halt mal bei denen ins Sortiment. Ein bisschen so wie bei Hooded Horse, wenn es um Strategiespiele geht.
Ja.
Die sind auch nicht alle geil, ja, also, aber man kann immer so, ja, vielleicht haben die wieder was so in die Richtung, weiß ich nicht, XCOM oder Weltraumstrategie oder so, die Sachen, die ich halt mag, kann ich immer bei Hooded Horse dann gucken, was kommt da gerade, was gibt's an Demos, was machen die, werde ich immer glücklich. Und so kann es halt Horrorleuten gehen bei Blumhouse.
Das war tatsächlich interessant. Es gab ja auch etwas, was ein bisschen ähnlich war, nämlich mit Outer Sloth, quasi dem Funding-Projekt von Inner Sloth, den Among Us-Developern, die halt gesagt haben, hey, wir wollen ein bisschen was zurückgeben. Wir machen auch so eine Art Gründungs- oder Funding-Prinzip und fördern Indie-Studios mit unseren Mitteln, die wir halt auch gemacht haben. Es kam super sympathisch rüber. Ich fand den Trailer ganz fantastisch aufgemacht.
Ja.
Aber die Spiele sahen nicht so spannend aus.
Ja, genau. Und es war zu sehr Sammelsurium.
Ja, auch das wieder. War auch wieder so
bam, bam, bam. Da kann ich auch nicht mitschreiben.
Na, genau, war auch sehr schnell. Aber es ist natürlich auch da, ne, wieder dieses Boutiquen-Ding. Ne? Wir machen was und wir sind ein bisschen ein Gegenentwurf zum klassischen Publishing-System. Weil das hat da nicht so wirklich stattgefunden, das muss man ja auch mal sagen. Und auch das ist vielleicht, ist wie die Frage, ne? Ist das jetzt der Fehler vom Summer Game Fest? Liegt es an den Preisen? Liegt es daran, dass die Publisher auch einfach sagen, warum sollen wir da jetzt irgendwie was machen, wenn wir unseren eigenen Showcase machen? Aber es waren auch nicht viele da. Ja, es gab ein paar Trailer von Capcom, Ubisoft hat einen Gnadenfitzel gemacht halt von Star Wars. Aber alle, Sony, bisschen was. Mhm. Und das war's aber jetzt eigentlich auch von den Größeren. Ja, ein THQ war nicht da, ein Warner war nicht da, ein Square war nicht da. Also Xbox war logischerweise nicht da, weil die ihren eigenen Showcase machen. Da bleibt dann auch nicht mehr so viel übrig, was zumindest große, klassische, westliche Studios angeht. Und wer füllt dann die Lücke? Das sind dann halt die chinesischen und südostasiatischen Studios und Indies, die halt irgendwie da reinkommen. Entweder beim Publisher das Geld bezahlt oder weil Geoff sie reinlässt. Und das ist natürlich dann auch sehr, da lässt sich auch schwer einen Rahmen, einen Showrahmen zu finden tatsächlich. Ja.
Du merkst auch an dieser, also du merkst die Konsolidierungslücke auch ein bisschen, ne? Mhm. Weil wer fällt weg jetzt? Activision.
Auch.
Ne? Ich war ja noch so doof, dieses Showcase anzukündigen mit, die zeigen bestimmt was zu Diablo 4, zu dem Add-on, ne? Das ja dann hoffentlich noch dieses Jahr erscheinen soll, Vessel of Hatred. Und erst im Nachhinein ist mir dann eingefallen, nee, stopp, das ist ja jetzt Microsoft.
Das wird hoffentlich beim Xbox Showcase dann.
Ja, aber werden, Activision fehlt halt schon als Name jetzt halt für sowas wie dann diese Geoff Keighley-Show, weshalb ich ja dann mich sogar verstiegen habe, rein gedanklich gegenüber mir selber, weil es war niemand da, dem ich es hätte sagen können, aber jetzt kann ich es ja sagen, beim Schauen, dass ich mir dachte, irgendwie war die E3 doch toller. Irgendwie war die E3 doch toller, nicht weil es auf der E3 nicht auch langweilige Sachen gegeben hätte, aber weil die E3 nicht so ein erzwungenes Showcase-Event als Schrittmacher gebraucht hat, wie es jetzt das Summer Game Fest ist.
Siehst du, 2K haben wir noch vergessen. Die hatten bei der letzten richtigen On-Site-E3, der E3 2019 mit Abstand den größten Stand mit Borderlands 3.
Die haben immerhin Civilization jetzt drin, ne?
Stimmt.
Ja, stimmt. Immerhin.
Immerhin,
ja. Immerhin. Ja.
Ich würde sagen, es führt auch immer wieder zur Inszenierung zurück, weil was die Großen halt auch können, ist inszenieren.
Genau.
Was mir gefällt, was ich am besten finde an Shows, sind diese Trailer, wo dann dieser eine Klavierton kommt, ding, und dann siehst du Aeriths Blume. Ja, und denkst so, ja. Oder weißt du, ja. Wo du dann halt die ganze Zeit überlegst und denkst, okay, was kann das sein? Und alles ist irgendwie spannend.
Was ja neulich rumging, nochmal auf den sozialen Medien, war der Reveal vom ersten God of War. Mhm. Ja. Wo man am Anfang nur Atreus gesehen hat. Man kannte ihn noch nicht. Grandios. Und dann wechselt die Kamera und man sieht halt Kratos und die gesamte Halle flippt aus.
Und das will ich. Und das ist aber, und das Ding ist aber, ich will halt dann auch so voll engagiert sein. Ich will dazu gucken und dann will ich denken so, oh mein Gott, was ist es, was ist es, was ist es, ist was Aufregendes. Und sogar wenn das nicht mein Ding ist, weil es halt geil inszeniert ist, kriege ich es hin. Was kriege ich jetzt? Mein Gehirn schaltet einfach aus, weil zu viel knallbunt und schnell passiert und irgendwelche random Sachen sind, die mich auch, es tut mir wirklich leid, aber wirklich gar nicht so sehr interessieren, weil es irgendwelche Mobile-Kacke ist, wo ich mir denke, es interessiert in 2 Monaten sowieso niemanden mehr. Und die Sachen, die irgendwie voll spannend gewesen wären, hatten dann dementsprechend nicht die Zeit. Ja klar, kostet ja auch Geld, aber... Also zum Beispiel, ich muss noch mal ganz kurz zu Blumhaus zurück, weil ich fand die wirklich toll. Die haben nämlich ein Spiel gerade in der Mache. Das ist schon seit einem Jahr auf Cozy Games TikTok. Der Shit, denn es heißt Grave Seasons. Das ist Stardew Valley, aber einer von deinen Mitbewohnern ist ein übernatürlicher Serienmörder. Schaffst du es, deine Möhren anzubauen, bevor der Typ dir die Kehle aufschneidet? Ja oder nein? Ich bin da voll für. Und die Leute, die haben das richtig geliebt. Und überlegt mal, wie geil man das hätte inszenieren können. Ähnlich wie Discounty jetzt bei der Wholesome Direct, wo man halt sieht, oh, hier ist ein Superbug. Und dann kommt so Glitch. Irgendwas ist falsch. Hätte man bei Stardew Valley, also bei Grave Seasons, genauso machen können. Ja, Möglichkeit. Hier, ruft mich an. Ich mache euch eure Spieltrailer. Aber das hat halt gefehlt. Wegen
einmal,
der Zeit,
einmal hat's für mich, so voll war. Einmal hat es für mich geklappt. Das war wirklich so ein Hallo-Wach-Moment. Ja, und was war das? Das war halt mit Sam Lake, ne? Bei Alan Wake. Ja, das war schön. Weil er das, aber er kann das natürlich halt auch, ne? Aber da hast du halt so, einmal bin ich so aufgeregt, ja, genau das, das will ich sehen, ne? Jemand, der auf die Bühne kommt, der dann auch erzählt, was jetzt passiert und was kommt und,
epischer und dann, Musik aus seinem eigenen Spiel.
Genau, und dann auch ein schöner Trailer, der mich dann auch abgeholt hat. Ich muss Alan Wake 2 noch spielen.
Wo ist Hideo Kojima, wenn man ihn braucht?
Ja.
Habe ich auch gestern gedacht.
Ja, wo ist denn der? Ich dachte, die sind BFFs.
Ja, er war doch jetzt gerade auf Deutschlandtour und hat Currywurst gegessen.
Oder was? Ja.
War er irgendwie hier in Urlaub oder so?
So aber enttäuscht.
Nicht auf dem Summer Game Fest. Ich meine, nicht, dass ich jetzt der größte Kojima-Fan wäre, aber es sind halt wenigstens Namen und Showpeople, ja, Leute, die halt wissen, wie man inszeniert.
Ja, der Shadow Drop wieder irgendeine coole Demo, die keiner versteht.
Ja.
Oder bietet was über Moos. Wäre mir egal. Hauptsache irgendwas, was so engaging ist. So.
Ja.
Und dabei fand ich, also ein paar Sachen haben wir auch drüber gesprochen, sind ja auch durchaus spannend. Zum einen noch das Spiel, was ich mir unterstrichen habe mit kleines Äumelchen, mit Hut und laufendes Haus, nämlich Once Human. Ja, das ist
Bäumelchen mit Hut ist ein neues Genre.
Ja.
Nummer 2 bei Steam Most
nicht Nummer 2, aber in den Top 10.
In den Top 10, genau. Aber auch wieder, wo kommt das her? Wie sieht das auch? Tatsächlich ein chinesisches Studio, das dahinter steckt. Aber sehr interessantes Co-op-Survival mit Story-Konzept und Äumelchen.
Und Äumelchen. Und für unseren Kollegen Holger wichtig, man kann einen Hasen haben.
Man kann einen Hasen haben. Es ist halt so eine postapokalyptische Erde, auf der das spielt, die so surreal mutiert ist. Da gibt es auch laufende Häuser und sowas und halt irgendwelche mutierten Gegner und so. Und der Trailer sieht sehr, sehr cool aus. Das Gameplay, muss ich dazu sagen, was ich mir danach davon angeguckt habe, weil mich das sehr interessiert hat einfach und ich immer neue Koop-Spiele suche, das Gameplay ist schon dann wieder eher konventionell. Also das ist viel Ressourcen sammeln. Ja, es gibt Basisbau, aber das ist dann halt sehr so, ne, wo kann ich jetzt mein Fundament hinbauen? Oh, es darf nicht zu nah an der Straße sein. Oh, es darf nicht zu nah an einem anderen Haus sein. Also sehr, sehr gamey dann wieder. Nichtsdestotrotz, das war halt auch so ein Trailer, wo du erstmal sagst, okay, immerhin, interessant. Ne? Ist nicht das x-te Spiel in einem Setting, was wir schon 100-mal gesehen haben. Und auch nicht das x-te Survival-Spiel, wo du einfach in eine Wüste oder in einen Dschungel oder sonst wo hingeschmissen wirst und es heißt einfach, überleb mal. Sondern da steckt Story drin. Ja, da steckt immerhin irgendein bisschen abgefahrenerer oder unkonventionellerer Setting-Gedanke dahinter. Und
bin gespannt. Bin aber da wieder so, hält sich noch mein Vertrauen in die Produktqualität noch so ein bisschen in Grenzen, was wird das?
Aber die Frage, ne?
Das, was mich, also ja, und da, man ist vielleicht auch selbst schuld, wenn man es sich dann selbst entzaubert und vielleicht wird es ja auch gut. Mein Moment war da Phantom Blade Zero. Das war ja das letzte Spiel, das One More Thing, das
Phantom Blade
Last Thing oder so. ich kannte die Marke tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Und ich fand, das sah cool aus. Ich mag ja so Hack-and-Slash-Spiele. So, hab die Ninja Gaines durchgespielt. So Shinobi früher auf dem Amiga und C64, so Schwertschnetzel-Spiele. Das sah sehr schnell und temporeich und cool aus. Da habe ich mich auch wieder hinterher mit dem Entwicklerteam beschäftigt. Das hätte ich halt nicht tun sollen. auch wieder, klar, es können noch tolle Spiele aus China entstehen, aber sie haben bisher halt noch nicht den Nachweis erbracht, dass sie, also aus meiner Sicht, und das, glaube ich, letzte Spiel hat Phantom Blade Extraction oder so, ist kein Spiel, das so gut angekommen ist bisher. Auf Mobile, gerade auf Mobile, bis echt schlechte Bewertungen. Vielleicht wird's super, aber auch da ist so, ey, Trailer war cool, ich bin gespannt drauf. Aber es ist jetzt natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, nicht das, oder nicht der Vorfreude-Level, der geweckt wird, wie so bei einem Sony oder hoffentlich dann Xbox-Showcase oder so, wenn da ein großer Reveal halt passiert, das muss ich schon sagen.
Aber Gamescom soll es ja anspielbar sein.
Mhm.
Also da können wir schon mal gucken. Was mir gefiel, ist die Wucht, die hinter dem Schlägen
steckt.
Stimmt. Da bin ich ja großer Fan von. Ich mag das einfach, weil ich das Gefühl habe, ich tue jemandem gerade richtig weh. Aber das guck Phantom Blade Ö. Sie wird gerade im Trailer, konnte man sehen, dass die Null ist nämlich mit so einem Strich dadurch. Und ich denke mal ans Möhrebröt dann. Also das ist einfach. Ja. Was mir dabei halt aufgefallen ist, das liegt jetzt aber daran, dass wir halt uns auch viel mit Trailern beschäftigen. Es ist halt der x-te Trailer, wo jemand mit einer Katana in einer grauen, matschigen Welt graue, matschige Gegner umbringt. Sie haben auch diese coolen Hüte. Aber ich habe das jetzt schon so oft gesehen, denke ich mir so, ja. Aber was kann das denn noch? Kann es irgendwas als das, was alle anderen schon können? Sollte ich mir das kaufen? Weiß ja nicht.
Die Frage stellt sich ja auch noch bei Black Myth Wukong, ne? Auch ja, durchaus vergleichbar, ne? Also auch so aus dieser. Das mache ich mit den Spielen aus Asien halt, ne? Aus Fernost.
Ja.
Die ja auch einen Trailer gemacht haben, nur damit wir uns die Vorbesteller Collectors Edition angucken können.
Exakt.
Aber,
und um sofort zum Topseller zu werden bei Steam,
ja.
Jetzt wo man es vorbestellen kann.
Ja, das ist krass. Ja? Ich meine, der hat auch einen Q-Tip aus seinem Ohr gezogen, der auf einmal eine Kampfwaffe war. Das ist beeindruckend, ja. Aber da habe ich mich tatsächlich, also ich kann verstehen, warum man den Render-Trailer nimmt, weil der sieht ja auch super schick aus. Aber die haben ja auch schon ein richtig geiles Gameplay.
Ja, ja.
Das Spiel sieht ja richtig gut aus. Also warum nicht ein bisschen Gameplay? Ja, ich weiß, es kostet Geld. Aber warum nicht?
Ja, ich glaube, es gibt sogar schon irgendwie mehrere Stunden Gameplay von Black Myth Wukong.
Sehr, sehr lange Gameplay-Videos schon rausgehauen.
Genau, also es gibt auf jeden Fall eine Tonne Material, was ja auch Grund für den Hype ist, den das Spiel generiert hat. Schon allein damals, dieser allererste Trailer, den sie veröffentlicht haben.
Ja, halt auch ein Unreal Engine 5 Spiel, was da viel rausholt.
Und es
Video auch auf GameStar.de übrigens.
Das ist ganz fantastisch, habe ich gehört. Ja, alles, was wir dazu gemacht haben, ist ganz fantastisch. Und es ist auch eine Hoffnung natürlich der chinesischen Spieleindustrie, was AAA aus China angeht, weil das gibt's bisher nicht. Also das ist natürlich ein super starker Mobile-Markt. Es ist dort natürlich mit Tencent die größte, umsatzstärkste Spielefirma des Planeten beheimatet. Aber richtige AAA-Games im klassischen Sinne, wie wir es verstehen, ne? Singleplayer, storybasierte, grafisch aufwendige, Spider-Man, God of War-mäßige, cool inszenierte Spiele. Ja. Muss ich kurz ein Ende finden.
Auch, ne? Die stecken ja dann auch wieder beim, ich glaube, die stecken tatsächlich bei dem Once Human dahinter. Das ist auch die Strappy, ist irgendwie mit NetEase wieder.
Das Ding ist, die Folklore, die hinter Wukong steckt, die ist ja richtig spannend. Da gibt es ja Bücher drüber, die ist super ausführlich, da könnte man richtig was Cooles draus machen und es ist auch nicht verbraucht.
Ja.
Also ja, klar, nachdem Wukong aufkam, kommen jetzt immer mehr Spiele, die auch alle dieses Thema haben tatsächlich, als gäbe es keine anderen Geschichten in China, was einfach nicht stimmt. Aber ich meine, gut, also griechische Mythologie muss ja auch immer Zeus herhalten, aber es ist halt schon, es wäre halt so viel da, aber dafür ist es gar nicht ausgelegt. Es soll ja gar nicht wahrscheinlich der krasse Singleplayer-Erfahrung werden im Sinne von so inszeniert wie, weiß ich nicht, ein Last of Us so linear. Also es wirkt ja schon
Ach, weiß ich nicht. Weil ich, sie haben ja auch schon sehr, sehr viel Zwischensequenz und Dialogmaterial veröffentlicht, ja, tatsächlich. Also ich glaube, es gibt auch eine Menge Spekulationen einfach, wohin diese Geschichte geht, von Leuten, die halt diese Reise nach Westen, auf der es basiert,
ja,
besser kennen als ich zum Beispiel.
Ja.
Auch Dragon Ball Fans, von denen ich heute erst erfahren habe, dass es auch darauf basiert, ja, so ein bisschen, ne, und daraus abgeleitet ist.
Ist ja auch ein...
Da bin ich so raus.
Ich bin da tatsächlich auch kein Experte von. Aber dieses, also es geht ja hier um den Affenkönig, der eine Reise unternimmt, um das Böse zu besiegen sozusagen. Und eine der Spekulationen ist ja, das Spiel heißt Black Myth, also ein schwarzes Mythos, weil es eine alternative Version dieser Geschichte ist, mhm, in der man vielleicht nicht mal der Gute ist. Weil in einem der Gameplay-Trailer, die man bisher gesehen hat, bekämpft man einen Drachen,
ja,
der in der ursprünglichen Geschichte eigentlich dein Freund ist.
Oh, Drama.
Ja, jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt für mich, der die Geschichte nicht kennt, jetzt kein so großer Reveal, aber... Ne, wenn es Star Wars wäre und es ist auf einmal spielt man Darth Vader und so oder keine Ahnung, würde ich halt auch. Und das ist, ne, also da steckt vielleicht, und das ist ja auch Teil der Hoffnung, noch mehr drin als nur tolle Grafik und riesige Bosse und coole Kämpfe mit Ausweichen und Souls-Frust. Das ist jetzt aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen, weil ich das nicht gut kann.
Ja, ja, aber ich habe große Hoffnungen.
Tatsächlich. Schade nur wirklich, was man halt dazu erwähnen muss, sind die Berichte über die Entwickler, die sich halt leider abwertend über Frauen geäußert haben oder haben sollen.
Ja.
Weil sie gesagt haben, Mensch, diese Spieleindustrie sollte mal aufhören, Spiele für Frauen zu machen, sondern für richtige Männer, die richtige Souls-Likes mögen.
Ja, nee, sehe ich auch so. Also Frauen auch einfach wieder... zurück in die Küche.
Elden Ring wird gerade bei uns von zwei Frauen getestet, möchte ich gerade,
ja,
aus der Elden Ring.
Wer hilft beim Video?
Ja.
Ja.
Die andere, tut mir leid, aber
genau,
Elden Ring war ja auch kein Erfolg, hallo.
Ja.
Ja, wir haben gerade eine ganze Wholesome Direct gesehen, wo wir wissen, dass ein großer Teil der Menschen, die zuschauen, Frauen sind. Ich fange jetzt gar nicht an mit dem Monolog. Das ist ein ganz anderer Podcast. Das können wir irgendwann anders machen. Dann fange ich nämlich auch an.
Und die Wholesome Direct hat auch einem Mann gefallen, das
sogar eine, damit
Crazy,
ist
sie
jetzt
sogar
mehr wert.
So.
Damit ist jetzt. Sarkasmus übrigens, falls ja, das. Also, ich muss das jetzt davor sagen, weil irgendjemand klippt das völlig
ja, auf. Natürlich.
Und dann so, Ann-Kathrin, schmeiß die Frauen zurück in die Vergangenheit. Genau, also anderer Podcast, aber halt immer traurig eigentlich. Weil hätte ja nicht sein müssen.
Nee.
Geht auch ohne. Tut nicht weh, wenn man einfach mal normal Spiele macht. Und
ja, so
sowas nicht erzählt.
Ja, einfach schöne Spiele.
Aber ich habe noch eine Frage. Es gab da so ein Spiel, das dezent erfolgreich war. Das wie ein Komet eingeschlagen ist, möchte man eigentlich sagen. Micha schmunzelt jetzt vielleicht, weil ich habe es als Komet in einem von seinen Grafiken gesehen.
Ja, ich habe es gemalt.
Gemalt.
Ja.
Es geht um Palworld.
Ich muss erklären, woher der Komet kommt, ja, vielleicht. Weil ich aufgemalt habe, wie Berichterstattung funktioniert bei GameStar oder auf einem YouTube-Kanal, wie wir ihn machen. Und dass wir quasi alles stehen und liegen lassen müssen, wenn ein Komet einschlägt wie Palworld, weil es halt aus dem für uns zumindest nichts so ein riesig erfolgreiches und vielgespieltes Spiel geworden ist, als es erschienen, ja, ist.
Und genau, nur noch mal als Recap für alle, ne? Palworld, so viele Spieler, dass die Server nicht ausgereicht haben. So viele Spieler auf so vielen Servern, dass die Server zu teuer geworden wären, um sie zu lange zu betreiben. Jetzt nicht mehr ganz in aller Munde. Ich möchte fast ketzerisch behaupten, habe ich richtig lange nichts mehr von gehört. Kommen jetzt zurück, aber mit einem neuen Update. Ich habe es mir aufgeschrieben, 27. Juni, neue Insel, neue Pals, dedicated Servers, neue Buildings, neue Raids, neue Factions, neuer Boss. Ist es cool oder ist es jetzt zu spät, um den Hype wieder anzufachen? Oder glaubt ihr, das geht danach wieder hoch? Oder vielleicht so mittel?
Ach, ich glaube, das Spiel hat durchaus noch Chancen. Also, das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass dann ein Spiel im Early Access mal eine Pause macht und dann wieder zurückkommt. Wir hatten jetzt auch noch sogar neulich das Spiel, das nach dem Early Access abgeschaltet wurde, das Smash-Bros-Ding von Warner. Mit den Warner-Charakteren. Multiverse, genau. Das wurde dann war im Early Access ein riesiger Erfolg, wurde dann abgeschaltet, kam jetzt in der 1.0-Version wieder raus und war wieder sofort erfolgreich. Also das kann schon funktionieren. Und offenbar haben sie jetzt die Strategie, dass sie jetzt weniger tröpfchenweise die Updates bringen oder regelmäßige Updates, wie es zum Beispiel Enshrouded macht. Enshrouded war ja auch ein großer Erfolg im ersten Quartal dieses Jahr und macht sehr regelmäßige und auch gut dokumentierte Updates. Palworld ist in der Kommunikation eher sparsam und sagen jetzt plötzlich, hier, alles auf einmal, spielt wieder.
Ja, ist ein bisschen, ich meine, es ist halt ein bisschen auch dem geschuldet, wie heutzutage Hype-Zyklen funktionieren. Weil ja, es springen dann halt alle Leute auf das, was gerade heiß ist oder viele Leute. Also es ist auch immer, das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Es ist immer noch der Hunger da, auch nach was Neuem und Coolem. Nicht nur, ich spiele jetzt halt weiter Fortnite oder COD oder FIFA oder irgendein anderes Spiel, an dem ich seit 16 Jahren festklebe. Also Neues hat immer noch seinen Raum. Aber ja, es ist dann halt auch schnell erlebt und flacht dann wieder ab. Und wenn ein Update kommt, sieht man halt, dass es dann wieder steigt. Und vielleicht kann es die Leute halten, vielleicht auch nicht. Dann flacht es halt wieder ab. Aber das sind völlig normale Bewegungen.
Ich meine, sehen wir ja gerade aktuell bei Diablo 4, dass plötzlich wieder richtig gute Spielerzahlen hat.
Genau, eben. Oder ich persönlich sehe es bei Helldivers. Ja, also Helldivers hat jetzt auch eine Weile kein größeres Update bekommen. Sie haben den Zyklus verlangsamt. Jetzt kommt bald wieder eins. Mal gucken, wie es wird. Und, aber da sind die Zahlen jetzt auch wieder runtergegangen. Also nichts bleibt immer oben, außer Counter-Strike. Weil das ist einfach halt immer da.
Ja, gut, Counter-Strike ist halt auch einfach ein Hobby. So.
Ja, Counter-Strike ist ein Leben.
Oder ein Sport.
Ja, richtig. Ja.
Lebenseinstellung.
Fußball ist ja auch immer da.
So.
Ja? Genau.
Ja, euch vielleicht. Marco hat mir letztens erzählt, ja, der und der ist ja auch ein Laptop-Trainer. Ich so, hä, voll cool, hat er seinen Laptop immer dabei? Planen die? Bis ich erfahren habe, nee, ist eine Beleidigung. Ah, okay, gut. Also, was das angeht. Aber nee, freut mich, dass ihr da so ein schönes Hobby habt neben dem Gaming. Ist ja auch immer wichtig, einen Ausgleich zu finden. Sachen, die uns trotzdem überrascht haben, die wir auch irgendwie cool fanden. Ich würde es gerne noch mal kurz ansprechen. Lego Horizon Adventures.
Ja.
Lego Horizon Adventures Crossplay, PC und PS5 erscheint für alles außer Xbox, wenn man den Trailer Glauben schenken mag.
So ein Trollmove, ey.
Ja.
Couch-Koop und online und sogar gemacht mit Koop in Mind, präsentiert von einem Hotdog.
Ich fand das super. Das war genau das, was du vorhin gesagt hast, nämlich ein Trailer, wo man, gut, es war halt jetzt vorher schon bekannt, dass es das geben wird, deswegen leider geleakt. Aber gut, aber das war trotzdem, ne, wenn wir es jetzt nicht gewusst hätten, hätte man genau so einen Trailer gehabt, wo man erstmal denkt, hä? Was ist denn, was kommt denn jetzt? Was haben sie denn jetzt? Also eigentlich ein super Anfang für so eine Show. Und für mich als Lego-Fan auch ein interessantes Ding, weil es gibt ja schon ein Lego-Set auch zu Horizon.
Ich wollte gerade sagen, den Merch gibt es ja schon.
Genau, also gibt es da scheinbar diese Partnerschaft auch mit Sony. Und jetzt habe ich schon überlegt, was kommt als nächstes. Ich meine, Lego hat ja auch eine Partnerschaft mit Nintendo für Mario und Zelda-Sets. Kriegen wir irgendwann mal ein Lego-Mario oder Lego-Zelda, so wie die Lego-Spiele halt sind? Oder ein Lego The Last of Us?
The Lego of Us.
The Lego of Us. Ah, das wird dark.
Zu nah an Legolas.
Und Herr der Ringe gibt's ja schon.
Stimmt.
Nee, ich finde es aber auch, wir könnten jetzt überlegen, welche anderen Spiele es noch gibt. Und es ist jetzt meine Meinung, aber Aloy fand ich im ersten Teil stärker als im zweiten persönlich, so vom Charakter her. Und mir gefällt die Lego Aloy unheimlich gut, weil sie so viel mehr Sass mitbringt. Denn natürlich ist ja das ganze Ding, auch wir sehen im Trailer ja auch, wie die lustige Kostüme haben, wie im Hintergrund ein Riesenrad gebaut wird, wie die Raven zusammen mit den Dinos, mit den Watchers. Das ist ja einfach natürlich legofiziert. Das ist halt einfach ein bisschen lustiger.
Ja.
Und ich finde es aber eine richtig schöne Art, das umzusetzen tatsächlich. Und natürlich perfekte Werbung für ihre Lego-Sets. Also das ist ja Win-Win eigentlich.
Ja, ja. Und, aber es ist halt, es ist auch schön gemacht. Es ist detailliert, es sieht cool aus. Also ja, man weiß halt, was man kriegt, wenn man die Lego-Spiele kennt. Aber es macht ja nichts.
Ich freue mich schon richtig.
Ja. Weil es ja jetzt ein anderes Studio ist, ne? Ist ja nicht mehr Traveler's Tales.
Was? Also,
ja. Oder? Ich meine, es ist nicht von Traveler's Tales.
Notizen geschrieben.
Das glaube ich, ist ein neues Studio.
Jetzt sind wir alle entsetzt. An dieser Stelle.
Und Daniel kann ja kurz nochmal recherchieren, ob er Quatsch erzählt hat.
Unser Souffleur hier an dieser Stelle.
Wir sehen Daniel recherchieren.
Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass unter Jeff Keighleys Tweet, sagt man noch Tweet, wie nennt man denn die Dinger jetzt, wenn sie keine Tweets mehr sind?
Unter seinem X.
Habt ihr den X gelesen? Wer sagt denn das?
Eben Jeff sein X.
Jeffins X. Der fragte kurz und bündig, Favorite Games so far, das war gestern um 23.20 Uhr, also nicht ganz zum Ende der Show, oder was? Aber da lief die Show noch, ne?
Da lief die, ja, da lief die Show,
aber hat denn der ge, wie hat denn der geixt von der Bühne runter? Irre. Jedenfalls, die meisten Antworten kamen tatsächlich auch zu Lego Horizon Adventures. Also es wurden viele Spiele erwähnt, es wurde auch viel nachgefragt.
Wo ist Bloodborne?
Natürlich. Aber tatsächlich hat Lego Horizon mit ein bisschen Sonic und Kingdom Come, aber die häufigste Nennung ist Lego Horizon tatsächlich.
Ja. Schön.
Und von wem ist es jetzt?
Naja, wenn ich jetzt gerade geredet habe, brauche ich noch eine Sekunde zum Nachschauen. Studio dann von Guerilla Games. Guerilla Games.
Tatsächlich selber von Guerilla
Games. Nee, diesen Co-Entwickler
und Studio Gobo. Und wer sind Studio Gobo? Das ist nicht der von den Fraggles. Go aber Beyond Ordinary heißen die. Und We Create AAA Character Action Video Games.
We Create. Da klingen wieder doch aufgepasst.
Aber die Lego-Stimmung haben sie gut aufgefangen dafür, dass es nicht Traveler's Tales war, finde ich. Ja.
Also sie haben an Hogwarts Legacy mitgearbeitet, waren da involviert, an Redfall haben sie mitgearbeitet.
Ja, schade. Gut.
Ja,
guter dann, Track Record. Ja, dann haben die jetzt nichts zu tun. Also.
Ja, stimmt, dann haben sie nichts zu tun.
Dann haben die ja jetzt Zeit dafür.
Ja.
An wunderbar. Hyperscape, an Synced Off Planet, an
For
Honor, an Disney Infinity 4.0, an Star Wars Rise Against the Empire, an ja.
Also
ja.
Bisher eher tatsächlich ein Outsourcing-Studio bei AAA Games.
Das aber tatsächlich gut da drin, dann Stimmungen einzufangen von den verschiedenen Marken. Weil Disney Infinity, also ist ja schade, dass es den über den Jordan gegangen ist, aber es war echt cool, auch von der vom Style her und so. Ja. Na cool.
Wir müssen noch über drei Sachen reden, glaube ich.
Oh, okay.
Drei Sachen. Das erste ist noch ein schönes Spiel,
ja.
Was ein bisschen vielleicht untergegangen ist bei dieser Show, nämlich Wonderstop.
Ja, lass uns doch über Wonderstop reden. Das finde ich gut.
Das wusste ich.
Ja.
Das wusste ich, weil es wirkt wie ein Cozy Game, in dem man einen Teeladen betreibt. Oder ein Teekaffee. Wie sagt man denn? Ein Teeladen, wo aber Leute auch Tee trinken.
Ja.
Wie nennt man denn sowas?
Ein Teeshop?
Teeshop, okay.
Vielleicht.
Und es ist aber involviert der Davy Redden, der Schöpfer von Stanley Parable, wo du schon mal aufmerksam wirst und denkst, okay, es muss mehr dahinter stecken. Und es steckt mehr dahinter, denn dieser Teeshop wird betrieben von einer ehemaligen Arena-Kriegerin, die das eigentlich gar nicht will, sondern sie will mit dem Schwert in der Arena auf Dinge einschlagen. Und ich bin super gespannt darauf, ob das halt so eine bisschen Satire wird auf diese Cozy, Stardew Valley, wir bauen hier was Nettes, aber gleichzeitig haben wir halt einen Hauptcharakter, der keinen Bock drauf hat.
Also aber wäre spannend. Es eine Satire, denn I raise you Legends and Lattes. Das ist ein cozy Fantasy-Adventure über eine Halborg-Mercenary. Das ist ein Buch, die keinen Bock mehr hat und deswegen ein Café eröffnet. Und das ist die Story. Und das hat mich so sehr daran erinnert, weil natürlich, also du hast halt diese ganzen Elemente, wo du baust, du dekorierst, du machst deinen Tee, du redest mit den Leuten. Und dann tatsächlich haben aber viele auch die Theorie, weil das ja in so Flashes kommt, dass es auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu tun haben könnte, weil es ja quasi auch auftaucht. Mhm. Jetzt gerade sehen wir auch im Trailer, wie sie halt versucht zu atmen und sagen, ich habe hier Spaß, ich finde das schön, ich finde das klasse. Und dann kommt im Hintergrund kurz so Schwert als Blitz. Und ich finde beides cool, weil das eine ist ein spannendes Thema und das andere ist einfach genau das, was ich will. Ich will einen süßen Laden haben und coolen Tee kochen und dekorieren, aber ich will auch irgendwem so richtig auf die Fresse geben und das wäre halt die perfekte.
Ja.
Wonderstop ist genau, weil ich habe gesagt, nachdem ich Legends and Lattes gelesen habe, gibt übrigens auch eine Fortsetzung, die ein Prequel ist, falls es euch interessiert. Ich wollte ein Spiel, was so ist. Und jetzt habe ich einfach ein Spiel, was so ist.
Ach schön.
Und ich finde das also absolutes Highlight.
Wäre nicht von diesem Entwickler, wenn das nicht noch irgendeinen doppelten Boden hätte.
Ja, ich hoffentlich. Ich finde es so gut.
Ich hätte dich gerne als Erzählerin für das Spiel. Einfach. Schaut mal, der schöne Teeladen. Und ich habe so Bock, jemand auf die Fresse zu geben.
Es gibt heute Tee und eine Prise Mord.
So, das war das erste von drei Dingen.
Ja.
Das zweite von drei Dingen ist, du musst hier deine kontroverse These noch auf den Tisch ballern, was die Preise angeht.
Preise, ja.
250.000 US-Dollar für eine Minute
völlig, Trailer. Völlig marktüblich. Völlig, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, also zum einen sind es Listenpreise. Ja, also Listenpreise heißt, niemand ist so doof, das zu bezahlen. Und dazu muss man wissen, auch ist jetzt kein Geheimnis, die früher die Anzeigenseitenpreise in der GameStar, die waren im fünfstelligen Bereich, die Listenpreise. Mhm. So, und das waren Anzeigen, die hat man überblättert, so, ja, oder mal mehr oder weniger wahrgenommen. Hier hast du eine Show, bei der Geoff Keighley eine Millionenreichweite dir garantieren kann mit Leuten, die ganz konzentriert deine Produktwerbung anschauen. Mhm. Das ist marketingtechnisch ein mega Asset. So. Und wenn man sich Reichweitenpreise anschaut, auch beim Content-Marketing, ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und das wird von, und jetzt kommen wir halt zum Aber, das wird von großen Firmen, ohne mit der Wimper zu zucken, gezahlt. Auf der anderen Seite ist halt die Games-Branche aktuell eben nicht in dem Zustand, dass jetzt, keine Ahnung, ein 2K oder so sagt, ach komm, die halbe Million oder die 250.000 Euro, die Marketingbudget, die geben wir mal aus. Und es war schon, und deswegen war es schon sehr bezeichnend, wer da irgendwie reingekommen ist, so, und wer das gemacht hat. Und man, ich bin mir auch sicher, Inner Sloth wird keine 250.000 Euro bezahlt haben oder 500.000 Euro.
Also, hättest du gesagt, das ist Sass?
Inner Sloth?
Ja, weil Among Us.
Das, Entschuldigung.
Es ist spät.
Entschuldigung. Ja, alles gut. Aber die werden nicht alle diese Preise bezahlt haben. Es wird auch da Firmen gegeben haben, die da entweder deutlich weniger bezahlt haben oder sogar gar nichts bezahlt haben. Ob da jetzt auch ein Ubisoft wird garantiert einen Special Deal bekommen haben, damit das Outlaws da noch drin ist. Also
die hat er angefleht,
dass also da jetzt irgendwie, du kannst ja jetzt nicht, ja, eine Minute kostet 250.000 Euro, also hat Geoff Keighley damit jetzt, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen, deswegen bin ich Redakteur geworden, so viele Millionen mit verdient, also die Rechnung funktioniert nicht. Und rein von den Marketingreichweiten her sind es tatsächlich absolut übliche Preise, die er da aufruft. Ob das Summer Game Fest das wirklich wert ist, das ist wieder eine andere Frage, denn ich glaube schon, dass der Marketingwert der Show mit dieser Show jetzt, der wird extrem gelitten haben. Also da wird niemand im nächsten Jahr wieder hingehen und sagen, ja klar, Geoff, 250.000 Euro, da verhandle ich erst gar nicht, komm, nimm mal. Und das wird interessant, weil letzten Endes ist es dann ja häufig so, bei diesen Preislisten, die gelten halt nur so lange, wie du nicht verzweifelt bist. Ne? Mhm. Und wenn dann nur noch eine Woche Zeit ist für deine 2-Stunden-Show, du hast aber erst mal 60 Minuten gefüllt oder so.
Dann kommen die Koalas.
Dann kommt eine andere Preisentwicklung und dann wissen aber auch wieder andere. Damit wird ja auch gepokert. Das heißt, es gibt unter Garantie eine Menge Publisher, die halt sagen, ja komm, so wichtig ist auch nicht. Wir rufen beim Geoff mal 2 Wochen vor Beginn der Show an, gucken, wie verzweifelt er ist. Haben so, und entweder ist er dann verzweifelt oder eben nicht, oder ja.
Haben Sie sich qualifiziert?
Danke.
Gerne. Wir haben gar nicht mehr so lang. Das heißt, eigentlich sind wir schon fast am Ende. Deswegen wollt ihr das noch, wollt ihr noch was zu sagen oder willst du dein letztes Thema noch ein drittes anreißen?
Ich sag 2 Sätze. Eins noch dazu, um mein drittes Thema. Der eine Satz dazu ist, da kann man ja fast schon diesen Einsatz, den Geoff Keighley am Anfang gesagt hat, dass die Industrie evolving und changing ist und dass Publisher ihre Angestellten vernünftig behandeln sollen, kann man ja fast schon als kleinen Seitenhieb darauf verstehen, dass er diesmal von dieser Industrie ja nicht viel bekommen hat. Ne? Ja. Auch abgesehen davon, dass es anständig ist und er vollkommen recht hat, ja, natürlich, weil die Industrie ist nicht evolving und changing. Die Großunternehmen schmeißen gerade Leute raus, links und rechts. Das ist eine, was ich nur dazu im Kopf hatte. Das dritte Thema, was ich anschneiden wollte, ist Yay Gamescom.
Ja, weil, stimmt.
Der größte Gewinner der eigentliche Show ist die Gamescom. Da werden die Dinger spielbar sein. Da wird es Gameplay geben. Wie oft haben wir gehört, der nächste Schritt ist für uns im August. Und im August heißt ja nicht irgendwie Anfang August bei Fischers Fritz lustiger Spieleshow am Rheinufer, sondern die Gamescom.
Haben so viele Publisher gesagt. Selbst ein Capcom hat eine eigene Pressemeldung gemacht. Also sie haben eine Pressemeldung gemacht. Hier ist der neue Trailer zu Monster Hunter Wild. Und es kam ein paar Minuten später eine Pressemeldung hinterher. Monster Hunter Wild wird spielbar sein auf der Gamescom.
Ja. Black Myth, Monster Hunter, ja. Phantom Blade. Das sind alles Sachen, die gesagt haben, auf der Gamescom geht's weiter.
Ja, das kann man generell sagen.
Gameplay dann im August, also wahrscheinlich auf der Gamescom. Mhm. Das heißt, das wird aller Voraussicht nach, wo man die Gamescom schon so oft ja, nicht tot erklärt, aber doch ein bisschen als vernachlässigbar hingestellt hat.
Die wird dieses Jahr knallen. Genau. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis und der Geoff Keighley wird wahrscheinlich doch nicht verarmen, weil er macht ja auch die Gamescom Opening Night Live. Und da wird es deutlich besseres Programm geben.
Aber sollen wir denn da nicht auch vielleicht einfach was zu machen zur Gamescom?
Jetzt wo du es sagst, vielleicht.
Eigentlich vernünftig, oder? Ich glaube, da gibt es ziemlich coole Spiele. Ja,
können wir mal.
Wenn die Leute das wollen würden.
Ihr habt das zuerst gehört.
In die Kommentare einfach mal, ob wir was zur Gamescom machen sollen.
Ja.
Wir denken da selber noch nach, aber vielleicht schicken wir ein, zwei Leute hin.
Ja, finde ich auch. Nee, können wir machen. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden für eure Meinungen und für euren Input. Wenn man noch mehr von euch sehen möchte, natürlich immer auf GameStar Talk, GameStar.de, GameStar YouTube. Vielen Dank fürs Dasein.